Was braucht der Arzt, was braucht der Radiologe und was kommt am besten am Ende beim Patienten an?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam Salt. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Liebe Katharina, herzlich willkommen bei unserer heutigen Leaders in Health Podcast-Folge zum Thema Innovation Startup. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, Dilan, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Funktionsoberärztin an der Charité und in deinem ersten Leben quasi Ärztin mit einer ziemlich beeindruckenden klinischen Laufbahn. Und in deinem zweiten Leben geht es in Richtung sehr interessantes, sehr innovatives KI-Startup. Erzähl doch mal, wie du den Weg zur Radiologin gegangen bist.
Ja, also ich komme ja aus Wien, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe da auch studiert. Dann, wie ich mit dem Studium fertig war, war dann auch Zeit, aus Wien wegzugehen, obwohl das da wunderschön ist. Aber es hat sich ergeben, dass ich dann direkt nach England gegangen bin. Und zwar gab es in England das Foundation Program. Das hat auch sehr gut zu dem österreichischen System gepasst, wo man ja nach dem Studium erstmal den Turnus macht, bevor man mit der Facharztausbildung anfängt. Und das war super, weil ich sowieso nicht wusste, welches Fach ich machen möchte. Und bei diesem Foundation-Programm durchleuchtet man die verschiedenen Abteilungen. Das heißt, ich war 2 Jahre in England, war großartig dort. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, habe da auch in einem sehr internationalen Umfeld gearbeitet. Also wenn man jetzt in England, kann es sein, wenn man Visite macht, zum Beispiel mit 5 Leuten, kann es sein, dass die 5 Leute aus 5 verschiedenen Nationen sind. Ja, von England bin ich dann nach Berlin gegangen über einen kleinen Umweg, war dann auch in einem anderen Haus, wusste aber schon, dass ich Radiologin werden möchte und bin dann in der Charité gelandet. Und das war vor mittlerweile 14 Jahren. Ich habe dann natürlich Facharzt gemacht, dann viel Wissenschaft gemacht, mich spezialisiert auf den Kopf-Hals-Bereich, Neurobereich und 2016 habe ich dann habilitiert. Und ja, nach der Habil habe ich dann auch so ein bisschen vielleicht mal eine kleine Pause gebraucht. Das war dann auch so, dass wir ein Kind hatten und meine Frau damals beim amerikanischen Softwareunternehmen angefangen hat und viel reisen musste. Und ich habe dann insgesamt 4 Jahre auch reduziert in der Klinik, also 50% in der Klinik gearbeitet. Und die andere Zeit war tatsächlich Care-Arbeit, weil einfach viel los war bei uns. Mittlerweile haben wir 2 Kinder. Und ja, seit 2020 bin ich wieder voll dabei und habe ein digitales Projekt ins Leben gerufen mit dem Namen RadioEye. Und es ist so, dass ich mich 50% eben in der Klinik beschäftigt bin und eben Patienten sehe und die anderen 50% für dieses Projekt arbeite, wo wir mittlerweile die dritte Förderung haben. Mittlerweile sind wir eben im Digital Health Accelerator des BIH, Berlin Institute of Health.
Super spannend, Katharina. Wien, England, habilitiert Charité. Das ist ein Top-Werdegang. Ich freue mich total, dass wir heute zu diesen Themen sprechen können. Vielleicht direkt eine Rückfrage, wenn du sagst, 5 verschiedene Nationen bei so einer Visite. Das ist ja Kontrastprogramm zur Klinik hier in Deutschland. Wie hast du das erlebt? Fandest du das vorteilhaft? War es eine Herausforderung? Wie fandest du dieses diverse Team?
Auf jeden Fall vorteilhaft. Also auf jeden Fall total bereichernd, wenn die Leute von verschiedenen Teilen der Welt kommen. Also ganz viele Leute natürlich aus Asien, in England, super top ausgebildet. Und ja, ich habe bis heute noch Freundschaften nach England. Also ja, also eine meiner besten Freundinnen lebt in England und ist da GP, General Practitioner. Und ja, also wir sehen uns noch regelmäßig. Na, ich finde das super.
Das ist einerseits super, Freundschaften zu gründen, und andererseits hat man ja ein unglaublich weit verbreitetes berufliches Netzwerk, das total international geht, das wahrscheinlich auch jetzt bei deiner Start-up-Reise total hilfreich ist. Aber da können wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Du hast erzählt, dass du sozusagen beim Berlin Innovation Health Accelerator, ist es, glaube ich,
Richtig.
da machst du gerade eine Ausgründung, hast ein Startup aufgebaut. Erzähl doch mal, was ist Radio Eye und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt eine Ausgründung machst von der klinischen Karriere?
Genau. Also es ist tatsächlich, muss man sagen, noch ein Projekt und läuft noch tatsächlich über Forschung. Aber ja, das Ziel, es soll eine Anwendung werden. Es soll etwas im Sinne der Translation sein, was beim Patienten ankommt. Also ich habe ja über Jahre Wissenschaft gemacht und dann mich an irgendeinem Punkt gefragt, okay, das nächste Paper zu schreiben ist natürlich super, aber wie viel Impact hat das? Was für einen Impact hat am Ende etwas, was wir hier forschen, am Ende für den Patienten? Und ja, also was ist Radio Eye? Was ist diese Idee dahinter? Wir wollen ein Image Search Tool für Radiologen machen, also ein Bildsuche-Tool. Also wir alle kennen ja Google und verwenden sicherlich Google häufig, um da Text einzugeben und Texte zu finden. Die Radiologen verwenden es ganz gerne, um Bilder zu finden tatsächlich. Also gerade wenn es um so seltene Sachen gibt, die man jetzt nicht alltäglich sieht, googelt man oder verwendet auch andere Tools wie Radiopedia, um ähnliche Fälle zu finden. Und ja, also bei Google gibt es ja auch dieses Google Lens oder Reverse Image Search heißt es. Also man kann ein Bild hochladen und kriegt ähnliche Bilder zurück. Und ein Beispiel ist jetzt, also zum Beispiel der Eiffelturm. Also man lädt ein Bild hoch und egal von welchem Winkel ich den Eiffelturm aufgenommen habe, Google wird mir sagen, das ist der Eiffelturm, und ganz viele Eiffelturmbilder zurückgeben, von allen möglichen Winkeln fotografiert. Also was ich damit sagen will, das funktioniert super für Fotos, für Gegenstände, für, was nicht, Autos, für alles, was in unserem Leben da draußen ist. Aber es funktioniert eben nicht für radiologische Bilder. Also wenn ich jetzt ein Tumorbild hier Google zeigen würde, würde mir Google ganz viele MRTs zurückgeben. Also es würde erkennen, das ist ein MRT, aber es würde ganz andere Organregionen zeigen. Also überhaupt nicht hilfreich. Und wir wollen das jetzt eben bauen. Also das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wir haben jetzt mal gesagt, okay, das nur für eine Organregion, als Use Case erstmal Auge, Orbiter. Und ja, wofür würden die Radiologen das brauchen am Ende? Gerade für diese atypischen oder nicht alltäglichen Sachen. Und das ist jetzt sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass es vielleicht sogar alltäglich ist, aber ich als Radiologe sehe es jetzt nicht täglich, weil ich halt da und da arbeite und nur mit diesen Zuweisern arbeite. Oder es ist auch für typische Erkrankungen, die sich atypisch darstellen. Das haben wir auch ganz häufig. Es ist ja eigentlich selten, dass sich die Erkrankung so wie im Lehrbuch abbildet. Und wir haben jetzt den Clinical Need also mal genau angeschaut. Und ja, die Frage also ist, wieso gibt es sowas noch nicht für die Radiologen? Also das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und genau, also wir fangen jetzt an, diese Datenbank eben zu bauen, und mit einem KI-gestützten Tool kann ich dann in dieser Datenbank suchen. Ich vergleiche das total gern mit einem Buch, wo ich Tausende, Hunderttausende, Millionen von Seiten habe, und die KI hilft mir dann, das richtige Kapitel oder sogar die richtige Seite aufzuschlagen.
Das hört sich großartig an und stelle ich mir als sehr erleichternd vor in der im klinischen Alltag. Wenn du von wir sprichst, wer genau seid ihr und wer macht da was? Du bist die Gründerin.
Genau, also ich bin der PI, so sagt man, Principal Investigator von dem Projekt. Und wir haben jetzt verschiedene Leute da drinnen, auch mit Hilfe des BIH, Digital Health Accelerator, die uns da geholfen haben, die richtigen Leute zu finden. Ja, mein wichtigster Partner ist natürlich der Lorenz Humberger, der Machine Learner, der hier sozusagen die technische Unterstützung und die technische Erfahrung bringt. Der ist auch, also macht gerade seinen PhD in Computer Science, war jetzt ein halbes Jahr in Stanford, ist gerade zurückgekommen. Und ja, also auch von der Business-Seite, also dass man halt guckt, in welchen Raum gehen wir hier rein, was sind hier für Stakeholder beteiligt. Also in Radiologie gibt es ja die PACS-Systeme, Picture Archiving and Communication Systems. Das sind die Systeme, mit denen die Radiologen arbeiten. Und man muss jetzt halt gucken, auch von der Business-Seite am Ende, wie kommt man da rein, wie kann man am Ende es schaffen, dass Leute unser Tool benutzen, ja. Ja, also da habe ich Unterstützung, Jone Goldwasser, Laura Moritz und natürlich Ärzte sind auch viele Radiologen dabei, die helfen, dieses Tool am Ende zu testen und zu evaluieren. Also das Ziel ist, dass die Befunde genauer werden, dass wir wegkommen von der Beschreibung und suboptimale Befunde sind natürlich auch die Befunde, wo ich sage, ich liste da ganz viele Differentialdiagnosen von sehr gutartig bis sehr bösartig und am Ende hilft es dem Patienten auch nicht mehr. Also die Befunde sollen besser werden. Die Befunde sollen auch schneller werden. Also der Workload ist ein Thema in der Radiologie, dass der Workload immer, immer größer wird. Und dass man sich am Ende vielleicht sogar eine Biopsie erspart oder der Patient einfach von Anfang an die richtige Therapie bekommt, ohne hier eine Behandlungsverzögerung zu erfahren.
Das ist natürlich dann sehr vorteilhaft, so ein diverses Team, also divers im Sinne von unterschiedlichen Experten, oder Expertisen zu haben im Team, die all diese Bestandteile oder diese das Know-how zusammenbringen, damit letztendlich diese Idee erfolgreich werden kann. Ich finde es total gut. Ihr habt Ärzte im Team, ihr habt Marketeers im Team, habe ich gesehen. Ihr habt eben auch Business Leads im Team, die wirklich erfahrene Unternehmer sind und auch in diesem Digital Health Bereich unterwegs sind. Ich finde es total gut. Weißt du, als ich damals mein Startup gegründet habe, das war ja auch so, ich hatte irgendwie eine Idee und bei mir war es ja so, in der Klinik hat mich total frustriert, dass diese, also ganz weit weg von KI, so wie du Forschung einfach machst, intensive Deep-Tech-Forschung einfach machst, worauf wir unbedingt gleich noch eingehen. Bei mir war es einfach so, dieser klinische Alltag war so frustrierend, dass ich mir gesagt habe, wir brauchen doch mal jetzt hier vernünftige Personalplanungsprozesse. Also sowas von an der Oberfläche. Und habe dann irgendwie mir auch als der erste Schritt Entwickler gesucht, mit denen ich seit Tag 1 auch zusammenarbeite, die mit im Team sind. Und erste Beta-Produkte entwickelt habe, mit denen ich dann auf die Kolleginnen zugegangen bin, um zu sagen, hey Leute, lasst uns doch mal jetzt hier unsere Arbeitsprozesse verändern, damit so Leute wie, das war ja mein Gedanke, wie Katharina sich auf Deep Tech und richtige Innovation und Forschung konzentrieren können. Aber dafür müssen doch mal die Prozesse und die Infrastruktur vernünftig funktionieren. Und ich finde es einfach super spannend, dass du auch direkt dir diesen Techie dazugeholt hast und von da aus den Ansatz gemacht hast. Bei mir im Team leben wir das auch vor. Wir haben einen super agile Work-Prozess. Das heißt, wir haben immer ganz kurze Sprints. Wir treffen uns einmal die Woche. Da wird die Woche vorbereitet. Am Ende machen wir ein Checkout, also Check-in, Check-out, wo es keine festen Arbeitszeiten gibt tatsächlich. Jeder macht einfach sein Ding, bringt es voran und so arbeiten wir als Team. Wie macht ihr das? Habt ihr da bestimmte schon Prozesse, Arbeitsprozesse, neuartige gemeinsam gefunden?
Ja, also wir haben auch unsere Team-Meetings natürlich weekly. Wir versuchen die auch natürlich so kurz wie möglich zu halten, weil Meetings können auch ganz viel Zeit fressen, finde ich. Und natürlich sehr flexibel. Also wir sind jetzt mit dem Projekt nicht an die Klinik gebunden. Wir haben im BIH haben wir einen Office Space, wo wir auch sehr willkommen sind und den nutzen können. Was auch wirklich großartig ist, das ist in der Mitte von Berlin, also geografisch, dass wirklich jeder kommen kann. Aber wir können natürlich auch viel von zu Hause machen. Und ich denke gerade an mich oder meine Frau zum Beispiel. Wir haben viele, viele Meetings von zu Hause, was halt super ist mit den Kindern am Ende, dass man die irgendwie Kita, Schule abgeben kann und wieder abholen kann. Das würde ich schon sagen, ist dieses New Work, so bezeichnet man das. Dass man versucht und auch viel, ja, tatsächlich auch viel von, weiß nicht, von Spielplätzen. Ich habe letztens meine Tochter in den Schwimmverein gebracht, da bringe ich sie zweimal die Woche hin und dann habe ich einfach ein Meeting mit den USA, weil da ist ja diese Zeitverschiebung auch relevant, dass man dann diese Meetings dann am Abend hat, dass ich dieses Meeting dann vom Parkplatz gemacht habe. Ja? Also wenn die Verbindung geht, dann geht das. Und es war sogar ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Aber es ist verrückt, oder? Wie sich das Arbeiten verändert. Also A, man ist nicht im Office, B, man ist nicht in der Klinik. Man baut sich ein komplett neues Universum auf, wie wir einfach gemeinsam Themen und Dinge voranbringen, so Herzensprojekte. Das heißt, du machst eigentlich nicht nur Digital Health oder Deep Tech, was du voranbringst. Du änderst auch von dir und von so vielen Leuten die Arbeitsweise. Also wie ich on the go sieht bei mir nicht anders aus von zu Hause und ich profitiere da auch sehr stark davon. Das ist auch eigentlich das, worauf ich eingehen will. Wenn wir anfangen, digitale Technologien für uns arbeiten zu lassen, können wir uns plötzlich um viel mehr Dinge kümmern oder um andere Dinge kümmern, die Themen einfach voranbringen können. Ja. Und das ist ja etwas, wovor viele Kolleginnen sich scheuen oder Angst haben, weil digitale Technologien eben eine unglaubliche Veränderung in unser Leben bringen. Absolut. Merkst du das? Ich habe das total stark gespürt, als ich angefangen habe. Wollte das keiner. Wie ist es bei dir? Haben wir Angst, dass du denen die Arbeit wegnimmst?
Ich frage stimmt, so. Das ist eine total spannende Frage.
Sorry, ich frage so extra so Bildniveau, aber das ist ja wirklich das Thema, ne?
Total, total richtig. Und ich muss erzählen, also 2016 fing das ja an mit diesen Grafikprozessoren, die so schnell geworden sind. Und in der Radiologie hat es richtig, also das war richtig, kann ich mich erinnern, damals sehr bewegend, weil da einer gesagt hat, we should stop training radiologists now. It's just completely obvious that within 5 years time, deep learning will do so much better. Also im Prinzip hat da einer gesagt, passt auf, wir brauchen die Radiologen nicht mehr ausbilden, weil in fünf Jahren wird die keiner brauchen. Und also das hat einen schon Angst gemacht damals, muss man sagen. Also ich verstehe das total. Und jetzt, wenn man guckt, 2023, wir haben mehr Radiologen als zuvor. Wir haben mehr Workload, wir haben mehr Fälle, wir haben alle ganz klar mehr zu tun als 2016. Also das Gegenteil ist passiert. Ja? Und am Ende, wir müssen gucken. Also ich denke, wir sollten diese ganzen Technologien so nutzen, dass sie den Menschen unterstützen und auf keinen Fall den Anspruch haben, dass sie ersetzen. Ja, also was ist passiert seit 2016? Viele, viele Tools, die da plötzlich technisch möglich waren, sind entwickelt worden, weil sie technisch möglich waren und nicht, weil man geguckt hat, was braucht denn der Arzt, was braucht denn der Radiologe tatsächlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel erzählen darf, dieses ganze Frakturerkennung, super, also Knochenbrucherkennung oder Gehirnblutungserkennungstool, also da, wo viele Daten da waren, viele Bilddaten, da hat man gesagt, okay, da macht man jetzt einen Algorithmus, der kann das dann. Und am Ende hat man aber gar nicht geschaut, der Radiologe, der braucht unter eine Minute, um so eine Fraktur zu diagnostizieren. Wieso soll der jetzt so ein Tool verwenden, weil das ja vielleicht sogar unpraktisch ist, ne? Also man hat vielleicht zu sehr geguckt, was ist technisch möglich und nicht, was braucht der Arzt, was braucht der Radiologe und was kommt am besten am Ende beim Patienten an. Ne? Und ich finde, das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass eben der Mensch und am Ende der Patient im Mittelpunkt ist bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Thema Digitalisierung in der Medizin. Und ja, also deswegen verstehe ich auch die Vorbehalte von den Kollegen teilweise, dass man da so ein bisschen zögerlich auch rangeht. Und ich vergleiche es total gern mit dem Flugzeug. Also ein Flugzeug kann ja auch selber fliegen. Technisch gesehen kann es fliegen. Wieso haben wir da zwei Piloten drin? Nein, weil wir es wollen, weil wir Menschen wollen das. Ja? Und in der Medizin gibt es halt so viele Bereiche, die die man nicht technologisieren kann. Also ich denke jetzt an dieses ganze Empathie, Pflege, dieses ganze Operative, ja. Also das sind ja auch Bereiche, wo wir die Technik, die soll uns unterstützen, möchte ich sagen. Und die sollen uns auf keinen Fall irgendwie ersetzen oder sogar vielleicht das Leben sogar schwerer machen.
Und sogar viel mehr Zeit für Menschlichkeit einfach bieten, weil eben diese routinierten, standardisierten Aufgaben abgegeben werden. Und das finde ich eigentlich total toll. Das Beispiel auch, was du gesagt hast, ich kenne das auch aus Asien, da gibt es ja auch autonome Züge. Du brauchst die Lokomotivführer einfach gar nicht. Das bedeutet nicht, dass die jetzt arbeitslos sind oder nicht mehr benötigt werden, aber die können sich vielleicht um andere Dinge im Unternehmen kümmern, genauso wie du das jetzt zum Beispiel machst. Ne? Und wenn es jetzt Radio-Eye an der Charité erfolgreich implementiert wäre, dann hätte man eben genau diese Diagnosen, diese Diagnoseunterstützung und es können viel mehr Radiologinnen sich um innovative Themen kümmern oder direkt um die Patienten. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön.
Ja.
Ich meine, am Ende, was bedeutet denn KI, vor der wir so viel Angst haben? Ne? Also Menschen haben ja irgendwie Maschinen entwickelt anfangs, die uns die Arbeit abnehmen. Und irgendwann hat man angefangen, diese Daten und Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu replizieren, zu verstehen. Und das ist ja dann letztendlich KI, also intelligente Maschinen. Und genau das macht ihr ja. Also ihr nimmt diese Daten von unterschiedlichen MRT-Aufnahmen und könnt dann nicht nur sagen, da ist was. Also ne, ich mache ganz viele neuroradiologische MRTs und sehe da nicht nur eine Raumforderung, sondern kann auch anhand von ganz vielen Beispielbildern, die genauso aussehen, sagen, das ist höchstwahrscheinlich genau das und nicht was anderes. Ich hatte, glaube ich, in eurem Deck gesehen, irgendwie Hämangiom ist es dann zum Beispiel und nicht, was war das andere? Da war noch was, ich bin gar nicht im Thema drin.
Schwannom oder...
Ja, genau. Und das ist natürlich eine unglaubliche Effizienz. Wie viel Zeit spart denn so ein Radiologe dann?
Also ich denke, kann eine ganze Menge sein. Also dieses, gerade wenn du so einen atypischen Fall hast, so einen ungewöhnlichen Fall hast, dann ist es wirklich so, dass man viel Zeit damit verbringt, zu recherchieren. Ne? Also man meistens über Google, Radiopedia und dann sich Papers runterlädt, dann fängt man an, Papers runterzuladen und dann fängt man an, irgendwie nach den Bildern zu suchen in diesen Papers. Und das kann ganz schön... Ja. zeitaufwendig sein.
Braucht man nicht.
Und da wollten wir eben ansetzen. Und das war das, was wir von den Radiologen gehört haben und gesagt haben, okay, das ist das, was wirklich die meiste Zeit kostet. Das ist eigentlich auch etwas, was sag ich mal, Spaß macht. Aber wenn man dann, keine Ahnung, das Paper ist zum Beispiel nicht available, weil man müsste es kaufen und solche Sachen. Also man hat dann schon viele Hürden irgendwie. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ganz klar, da muss man ansetzen. Das ist ein Tool, was dem Radiologen hilft. Und dieses Büffeln auf dem Fall, also dieses drüber, das macht ja eigentlich auch super Spaß. Ne? Und wir wollen keine Diagnose vorgeben. Wir wollen ja diese Beispielbilder bilden und zusammen mit seiner ihrer klinischen Expertise von der Radiologin oder auch die klinischen Informationen da zusammen kann dann der oder die Radiologe diese Diagnose dann stellen.
Ja, ja. Und Wissen ist einfach viel abrufbarer geworden. Und mit diesem Status quo ist es ja auch irgendwie unsere Pflicht zu arbeiten und nicht weiterhin dieses Wissen, viel Wissen oder so abzuspeichern, sondern eben abzurufen. Es ist ja heutzutage möglich, das sieht man ja auch im deutschen Bildungswesen, dass sich ganz viel ändern muss, was wir da den Kindern beibringen, was die eigentlich brauchen auf dem Weg. Und genauso kann man sich das eigentlich vorstellen. Ich habe gerade auch noch dran gedacht und eigentlich, ne, wenn die ganzen Kolleginnen so ein bisschen Ängste oder Sorgen damit verbinden, keiner hat doch Lust auf diese doofe Recherche und dann ist man wieder im falschen Paper und wieder im falschen Paper. Also jeder, der so ein bisschen Paper liest, weiß ja, was das eigentlich bedeutet und stattdessen einfach eine Auswahl an passenden Lösungen zu bekommen und damit eben zu arbeiten. Und schön wäre, wenn man jetzt so eine Lösung wie ChatGPT hätte und der verfasst dann auch noch passend den Brief dazu. Und schon kann man viel gezielter und viel intensiver den Patienten begleiten.
Ich bin gerade vom European Congress of Radiology gerade zurückgekommen am Wochenende und habe da auch gezeigt, was ChatGPT eben für diese seltenen Sachen leisten kann. Und ich habe mir die Mühe gemacht, also diese, wir sagen, Imaging Features, also die Bildmerkmale von so einem seltenen Befund zusammenzufassen und dann ChatGPT zu fragen. Und es war super beeindruckend, was da für Diagnosen rauskommen. Also ChatGPT listet dann meistens so fünf Differentialdiagnosen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da rauskommt. Ja. Und da wird jetzt ChatGPT ist der Anfang, da kommt jetzt BioGPT von Microsoft, die sich nur auf medizinische Daten sozusagen fokussieren. Und mein Rat oder mein Umgang damit ist zu sagen, wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen. Also wie vor 15 Jahren der Patient gegoogelt hat, was er hat und damit zum Arzt kam, schon sehr wohl informiert, wird der Patient jetzt ChatGPT fragen, was er vielleicht hat. Also wir müssen diese Dinge einfach kennen, sage ich mal, und den Umgang und auch wissen, wie oft ist das falsch, wie oft ist das richtig. Also wir müssen uns dem irgendwie stellen. Das ist so meine Strategie mit diesem Thema.
Ja, definitiv. Und einfach, dass wir uns mehr auf unsere Expertise, auf unser Fachwissen konzentrieren und uns da mehr spezialisieren und uns weniger um diese technischen Dinge bemühen, die wir doch ganz schön abgeben können und eben mit dem Fachwissen unterstützen. Und ich glaube, das ist so der Weg und der gesunde Umgang mit den neuartigen Technologien, weil dran vorbeikommen wir nicht. Also das überholt uns im Zweifel und es wäre ja sehr schade. Ich vergleiche das auch immer mit dem Beispiel, wenn wir wirklich weiterhin fortschrittliche Medizin für Deutschland als auch für die Welt liefern wollen, dann müssen wir auch immer am Rande des Fortschritts sein und genau diese Technologien zulassen, wenn wir das wollen.
Richtig, das sehe ich ganz genauso.
Sag mal, wie viele Datensätze braucht ihr denn ungefähr, damit das funktioniert? Wisst ihr das schon?
Ja, also ganz, ganz viele. Aber es ist so, dass es jetzt auch neue Technologien gibt, die zum Beispiel Stichwort Transfer Learning, also Algorithmen, die auf anderen Daten, tatsächlich auf Fotos trainiert worden sind, kannst du dann sozusagen als Basis nehmen und sie dann auf medizinischen MRTs trainieren. Also es klingt jetzt total irre, aber es ist so. Also da war gerade jetzt auch eine Publikation über dieses Transfer Learning in Radiology. Also man braucht nicht mehr so viele Bilddaten wie noch vor 3 Jahren oder 5 Jahren. Das geht jetzt immer einfacher, sage ich. Aber natürlich müssen diese Datensätze divers sein. Also wir können jetzt nicht nur von der Charité die Bilddaten nehmen und sagen, das reicht uns jetzt, dann würde es wahrscheinlich nur in der Charité funktionieren. Wir wollen sehr diverse Datensets hier von verschiedenen Partnern. Und ich bin jetzt auch mit ganz vielen Kliniken auf der ganzen Welt im Gespräch, also Asien, USA, Europa. Und wir versuchen das jetzt alle hier in Berlin zu sammeln und dann eben da auch irgendwas, dieses Tool zu schaffen, was auch dann wirklich auch super valide und solide funktioniert. Ja.
Und dann baut ihr Kooperationen mit anderen Unikliniken weltweit auf. Und ist das nur mit Unikliniken oder könnten sich auch andere Kliniken euch anschließen?
Genau, also wir sind total offen, egal wo diese Bilddaten herkommen. Im Moment sind das Forschungskooperationen, dass man dass man Papers zusammen macht, Publikationen zusammen macht, aber wir sind total offen für diese. Und ich sehe das auch bei vielen anderen Anbietern von KI-Tools, dass die viel ihre Daten von gerade von Privatpraxen oder Privatpraxisketten beziehen. Also wir sind da total offen und es ist natürlich, also wenn jetzt jemand hier das hört.
Ja,
und
das wollte ich sagen.
ich freue mich wahnsinnig, mich über dieses Thema auszutauschen, über Kooperationen. Wir sind immer auf der Suche nach Bildern, aber wenn jetzt jemand auch einen anderen Blickwinkel hier reinbringen möchte oder auch von der klinischen Seite, wenn jemand sagt, ich kriege da immer Befunde von den Radiologen, die sind suboptimal, diese Organregion oder dieses Thema wäre mir total wichtig. Also ich freue mich über den Austausch. Ich bin sicher, wir können meine E-Mail-Adresse dann in den Notes angeben. Ich bin auch sehr leicht über die Charité zu kontaktieren. Würde ich mich freuen.
Wir connecten. Es gibt auf jeden Fall einen Hinweis und auch auf der Webseite und unter dem Podcast kann man dich auf jeden Fall kontaktieren, weil wir hatten ja jetzt vor kurzem erst ein Radiologinnen-Event mit ganz vielen Radiologinnen, die auch vielleicht diesen Podcast hören und so auf dich zukommen können. Und da fällt mir auch auf, macht ihr das gerade ganz speziell neuroradiologisch oder sammelt ihr alle Daten oder habt ihr mit dieser Nische angefangen?
Genau, also wir haben jetzt erstmal mit der Kopf-Hals und da speziell Auge-Orbiter-Nische angefangen. Das ist auch besonders schwierig, weil da so viele Gewebearten vorkommen in der Orbiter und deswegen so viele Diagnosen möglich sind. Mhm. Aber wir haben jetzt tatsächlich gesagt, okay, das nächste Modul ist der Kopf, weil wir da von den Radiologen gehört haben, dass das schwierig ist. Kopf ist eine häufige Untersuchung, ja, und das ist schwierig, besonders wenn man jetzt nicht diese Zusatzbezeichnung hat und da gibt es auch viele Differentialdiagnosen, aber tatsächlich sind wir jetzt mal vorerst nur im Kopf, Hals und Kopfbereich unterwegs, aber natürlich, wenn das jetzt funktioniert, dann kann man natürlich über jede Organregion nachdenken. Ich mache ganz viel Leberbildgebung im klinischen Alltag, da gibt es auch immer mal wieder ungewöhnliche Befunde, Nebenniere gibt es ungewöhnliche Befunde, also das kann man sicherlich auf andere Organregionen oder muss man sicherlich auf andere Organregionen auch ausweiten.
Wir haben ja gerade noch mal über das Thema gesprochen, dass der Markt sehr fragmentiert ist, was diese PACS-Systeme angeht. Es gibt mit Sicherheit auch Wettbewerb, wobei du ja sagst, der Wettbewerb konzentriert sich vor allem auf das Thema Beschreibung, aber nicht auf Interpretation. Ist das richtig?
Genau, also more identification, also Identifikation, dass Befunde entdeckt werden, was auch super Sinn macht, wenn du jetzt so ein CT hast mit 6000 Bildern und du suchst noch eine Fraktur, dann also dieses Identifikation, aber dieses Interpretation, das wird noch nicht abgebildet.
Also die Vorreiter.
Würde ich meinen, also wenn du mich jetzt fragst, benutze ich KI-Tools in meiner täglichen klinischen Praxis, würde ich sagen, müsste ich sagen, nein, nicht für Decision Support, also nicht für, Für Decision Support, es gibt natürlich Algorithmen, die in den Scannern drin sind, also MRT, CT, die für Bildrekonstruktion oder Dosisreduktion verwendet werden. Also da ist sicherlich schon KI drin, aber für Decision Support verwende ich noch kein KI-Tool.
Ja, super spannend, Katharina. Ich finde es total großartig, dass eine Kollegin aus der klinischen Forschung in die Ausgründung geht, um diese Forschung eben zugänglich für die Patienten zu machen oder nahe zum Patienten zu bringen, weil wir dadurch uns ja eine bessere Patientenversorgung, eine bessere Lebensqualität der Patienten als auch eine viel moderne, zeitgemäße Arbeitsmöglichkeit für unsere Kolleginnen anbieten wollen. Und das ist unglaublich großartig und total fortschrittlich. Und diese ganze Deep Tech, oder fangen wir andersrum an, diese ganze Diskussion um Digitalisierung und die Sorgen, die sind total unbegründet, weil wir einen unglaublich speziellen Beruf haben, wo die Expertise einfach immer gefordert sein wird, wo wir aber ganz schön Themen, die digital abbildbar sind, über Technologien abgeben können. Und das ganze Deep Tech und das, was ihr jetzt macht, ermöglicht uns Zugang zu ganz neuartigen Innovationen, über die wir noch gar nichts nachdenken. Ich sage das auch ganz bewusst. Also ich mache keinen Deep Tech. Ich finde es super interessant, würde ich gerne. Also meine Vision ist nicht nur Personalplanung, Rotationsplanung, sondern im besten Fall wirklich eine KI-gestützte Einsatzplanung, wo man auch weiß, wie viele Patienten sind da überhaupt und dass das ganze Krankenhausgerüst komplett digital abgebildet ist und mit vielen Informationen und replizierender Informationen funktioniert. Aber davon sind wir leider noch ein bisschen weit weg und ich finde es deswegen so großartig, dass du dich bereits mit diesen Themen in die Richtung beschäftigst jetzt.
Genau.
Und großartig, dass der Berlin Health Accelerator das auch möglich macht für euch.
Ja, also das immer. Genau, also sind wir sehr dankbar, dass wir das vor der Tür haben, das BIH mit dem Digital Health Accelerator. Sehr großartig, muss ich sagen. Sehr glücklich mit dieser Förderung, ja.
Ich bin total gespannt, wie es mit dir weitergeht und euch weitergeht. Lass uns unbedingt im Austausch bleiben und vielleicht sogar einen Follow-up-Podcast machen. Denn viele werden sich fragen, was ist eigentlich aus Katharina und Radio Eye geworden? Vielleicht machen wir das einfach mal in einem Jahr und können dann mal gucken, was ist daraus geworden? Welche Schritte ist man gegangen? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der Weg wird ein Auf und Ab. Es ist niemals geradlinig. Es ist niemals so, dass man jetzt am nächsten Tag in irgendeiner Klinik integriert ist. Aber es geht eben um diesen Weg und um die Erfahrungen, die man sammelt. Und das ist auf jeden Fall unbezahlbar.
Absolut, absolut. Kann ich dir nur zustimmen, ja.
Danke, Katharina, für deine Zeit. Und ich freue mich total, wenn wir unser Follow-up machen.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.